Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Indien steht kurz davor, China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abzulösen. Über 1,4 Milliarden Menschen leben dort schon jetzt. Auch wirtschaftlich und geopolitisch gewinnt das Land immer mehr an Bedeutung. Ist Indien die unterschätzte Supermacht? Darum geht's in dieser Folge von Thema des Tages am Wochenende. Anna Savartal, du berichtest für den Standard über außenpolitische Themen und wir sprechen ja regelmäßig mit dir und deinen Kollegen über Russland, die USA, auch mal über China. Aber warum reden wir eigentlich so selten über Indien?
Stimmt. Indien ist ja eigentlich ein riesiges Land. Es hat 1,4 Milliarden Einwohner. Es wird auch öfter als die größte Demokratie der Welt quasi selbst beschrieben. Es gibt die größten Märkte für Medikamente dort. Es gilt als IT-Hub und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist tatsächlich recht überraschend, dass man so wenig von Indien eigentlich hört. Da gibt es natürlich verschiedenste Erklärungsansätze. Ich denke, ein Grund, der ganz wichtig ist, ist in der indischen Politik beziehungsweise vor allem in der Außenpolitik zu finden. Indien ist ein Land, das sich ganz stark dem Multilateralismus verschrieben hat. Schon im Kalten Krieg hat es die Idee der blockfreien Staaten stark mitgeprägt. Das heißt, während sich viele Länder immer mehr gezwungen sahen, sich entweder den USA oder Russland anzuschließen, hat sich Indien eigentlich diesen Lagerzuschreibungen entzogen. Die meinten, wir wollen das nicht, wir gehen unseren eigenen Kurs, wir wollen blockfrei bleiben. Und das ist im Kern auch bis heute die indische Position. Und so polarisiert das Land nicht so wie andere Großmächte. Zum Beispiel, wenn wir die USA, Russland oder China sehen, die stehen oder standen sehr oft zueinander in einem direkten Konflikt. Sie stehen sich quasi wie Kontrahenten gegenüber. Und das macht natürlich dann oft große Schlagzeilen, internationale. Und bei Indien ist das aber anders. Indien ist oft ein viel stillerer, zurückhaltender globaler Akteur, der im Hintergrund sehr viele Kanäle offen hält.
Ein stiller Akteur, aber mit einem ziemlich außergewöhnlichen Regierungschef. Indien wird ja seit 10 Jahren von Narendra Modi regiert. Wer ist dieser Mann?
Also Modi wurde 1950 geboren. Er ist im westindischen Bundesstaat Gujarat aufgewachsen. Sein Vater war ein Teestandbesitzer, also ein Chaiwala. Er bestammt also aus bescheidenen Verhältnissen, eher aus einer niedrigeren Kaste. Mit 13 oder 14 wurde er sogar bereits verlobt. Aber um dieser Kinderehe zu entgehen, verließ er seine Familie und zog dann für einige Jahre umher. Er ging zum Beispiel in den folgenden Jahren 2 Jahre in die Berge, in den Himalaya, um dort zu meditieren. Und das ist wiederum ganz spannend, weil das eigentlich ein klassisches Motiv aus der indischen Mythologie wiederum ist, wo man der Welt entsagt, wo man die Familie verlässt, um als Ket zum Beispiel in den Wald zu gehen oder in die Berge zu gehen. Und spannend ist bei Modi vor allem auch, dass er unverheiratet ist. Und so lebt er eigentlich dieses Image, das er von sich kreiert hat, des Gurus, der sein Leben dem Staat widmet, der keine Frau hat, keine Kinder hat, sondern wirklich als Leader, als Führer eines Staates agiert.
Und wie ist Modi dann in der Politik gelandet? Also was wissen wir darüber, wie er, sagen wir mal, politisch sozialisiert worden ist?
In jedem Fall war Modi, seitdem er 8 Jahre alt ist, Mitglied in einem Verein namens RSS. Das ist der Rashtriya Swayam Savik Sangh, also eine nationale Freiwilligenorganisation, kann man es übersetzen. Und die wurde 1925 mit dem Vorbild eigentlich europäischer Faschisten gegründet. Also in der Ideologie des RSS sehnt man sich nach einer reinen Hindu-Welt, wie die das beschreiben würden, Überfällen von anderen, seien das jetzt Muslime oder Briten, existiert hat. Sie ist sehr streng hierarchisch organisiert und in diesem Kontext ist Modi eigentlich groß geworden. Und aus dem Kontext hat sich dann auch die BJP gegründet, wo dann Modi über seinen Heimatbundesstaat Gujarat einen politischen Aufstieg hingelegt hat.
Was kannst du uns denn darüber erzählen, wie er Indien jetzt tatsächlich regiert? Also er klingt ja nach einem ziemlich außergewöhnlichen Politiker.
Der ist in der Tat eine wirklich interessante politische Figur. Einerseits deswegen, weil er wirklich hochmodern agiert. Er bedient sich sehr geschickt den modernsten Möglichkeiten unserer und seiner Zeit. Sprich, also ein Fun Fact ist zum Beispiel, dass er auf Twitter einer der Personen ist, der die meisten Follower weltweit hat. Ich glaube, er ist auf 3. Stelle aktuell. Und gerade dieser Outreach, den er über Social Media sehr erfolgreich gemacht hat, der war einer der Schlüsselfaktoren beziehungsweise wichtigen Faktoren, als er zum Premier 2014 gewählt wurde. Das heißt, einerseits ist er dieser hochmoderne Staatsmann, aber gleichzeitig repräsentiert er eigentlich eine erzkonservative Ideologie. Er gehört der indischen Volkspartei an, also der BJP, die einen, wie es beschrieben wird, hindu-nationalistischen Kurs verfolgt. Dahinter verbirgt sich eigentlich eine Gesinnung, in den unterschiedlichsten Abstufungen natürlich hinduistische Kultur zu fördern und Minderheiten, etwa die große muslimische Minderheit des Landes, in irgendeiner Form, wenn auch nicht unbedingt so ausgesprochen, als Bürger zweiter Klasse anzusehen. Und die BJP selbst, also die Partei, lehnt den Begriff ab. Sie wird aber oft als rechtskonservativ bzw. auch rechtsextrem beschrieben.
Wie hat sich Indien denn entwickelt, seit Modi dort an der Macht ist? Also man hört ja zum Beispiel immer wieder Kritik daran, dass sich die Demokratie dort eher zum Schlechteren entwickelt, beziehungsweise dass sie unter seiner Herrschaft eingeschränkt wird.
Ja, die Sache mit der Demokratie in Indien ist interessant, weil einerseits, wie gesagt, die Regierung selbst betont immer wieder, man ist die größte Demokratie der Welt und das stimmt in Grundzügen und in den Institutionen, die es in Indien gibt, auch bestimmt. Es gibt die Parteien, es gibt die Gewaltentrennung, Presse etc. Doch es gab, und das ist auch abgesehen davon, wie Modi jetzt aktuell agiert, gab es seit der Staatengründung 1947, gab es immer wieder Phasen, in denen die Demokratie nicht ganz so funktioniert hat, wie wir es uns vielleicht vorstellen würden. Da denke ich zum Beispiel an Indira Gandhi in den 70er Jahren. Da gab es einen Ausnahmezustand, den Emergency, wo Oppositionelle verfolgt und auch verhaftet wurden. Und jetzt aktuell unter Modi bzw. der BJP hat der Vorwurf aber stark zugenommen, dass diese Unterwanderung von demokratischen Institutionen viel systematischer betrieben wird, dass unter Modi demokratische Institutionen ausgehöhlt werden. Modi und die BJP haben zum Beispiel volle Kontrolle über die Partei, über die Regierung, das ist ja noch nachvollziehbar, aber auch zunehmend über die Bürokratie des Landes. Kritiker sagen sogar über die Justiz und vor allem die Presse. Das ist eines der großen Beispiele, wo man sehr deutlich sehen kann, wie sich da Dinge verändern im Land. Zum Beispiel nach dem Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen liegt Indien jetzt auf Platz 150 von 180. Das ist der schlechteste Wert, den das Land jemals belegt hat.
Das heißt, dieser fast schon Slogan, Indien, die größte Demokratie der Welt, wird das mehr und mehr zur hohlen Phrase?
Das kommt auch darauf an, woher man es sieht. Also eben einerseits, wie beschrieben, die Institutionen werden teilweise ausgehöhlt, so die Kritiker. Aber umgekehrt, was spannend und wichtig ist zu betonen, ist, dass es in Indien einen wirklich starken Nationalstolz eigentlich fast gibt, der sich auf dieser demokratischen Identität beruht.
Das ist ja interessant, weil die indische Gesellschaft sonst ja auch extrem divers ist. Dort leben über 700 Volksgruppen, es werden 100 Sprachen gesprochen, es leben ganz viele verschiedene Religionsgemeinschaften zusammen, was auch immer wieder zu Problemen führt. Dort schwelen religiöse Konflikte, auch Frauen werden teilweise noch extrem schlecht behandelt. In welche Richtung läuft hier die gesellschaftliche Entwicklung? Bessert sich die Lage?
Das ist auch wieder eine sehr komplizierte, wenn auch wichtige Frage. Was zum Beispiel die religiösen Konflikte betrifft, so kann man schon sagen, dass die Gewalt zwischen Hindus und Muslimen, das wird in Indien meistens als Communal Violence betitelt, dass die tendenziell zugenommen hat. Zum Beispiel vor 3 Jahren war das in Delhi, also in der Hauptstadt, sind bei Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen 20 Menschen gestorben. Das war mitten in der Hauptstadt und solche Vorfälle gibt es leider gehäuft. Was dann wiederum Frauen in Indien betrifft, so ist die Situation auch enorm schwierig. Wir haben einerseits ein Land, in dem es Frauen bis an die Spitze des Staats schaffen, wie gesagt Indira Gandhi, aber auch andere Chief Ministers von Bundesstaaten, die weiblich regiert sind, die große Macht eigentlich haben. Aber gleichzeitig ist es eben das gleiche Land, das auch immer wieder mit schlimmen Vorfällen internationale Schlagzeilen macht, zum Beispiel Gruppenvergewaltigungen und so weiter. Die Regierung probiert da schon, das Bewusstsein zu schärfen. Zum Beispiel gibt es große angelegte Programme, die die Selbstverteidigung von Frauen fördern. Aber in der Gesamtsituation ist es einfach, kann man sagen, eigentlich zu wenig und die Situation von Frauen bleibt enorm schwierig.
Das heißt, Indien ist auf jeden Fall gesellschaftspolitisch und innenpolitisch ziemlich gefordert. Aber schauen wir doch nochmal auf die internationale Ebene. Welche Rolle spielt Indien denn geopolitisch heute?
Indien spielt in den vergangenen Jahren international eine immer wichtigere Rolle. Das begründet sich vor allem auch darin, dass man Indien immer mehr als wichtige Alternative in Asien zu China wahrnimmt. Der Zugang zu China aus europäischer und US-Perspektive wurde ja in den vergangenen Jahren eigentlich immer kritischer. Und so wird Indien als der große politische Akteur aus der Region gesehen, mit dem man Bündnisse verstärken will eigentlich.
Indien wird ja oft mit China verglichen. Also beide Länder sind wahnsinnig groß, bevölkerungsreich und wirtschaftlich, kann man sagen, auf der Überholspur. Die beiden Länder grenzen auch noch aneinander, Aber wie sind denn eigentlich die Beziehungen zwischen China und Indien?
Ja, die Beziehung zwischen Indien und China ist recht komplex. 1962 haben die zwei Länder ja auch einen Krieg geführt, den China gewonnen hat. Seitdem ist der Grenzverlauf, der sehr lang ist, über 3000 Kilometer, teilweise ungeklärt. Und das wird immer mehr auch zu einem Brennpunkt zwischen den zwei Ländern. Gerade seitdem China immer mächtiger geworden ist, aber jetzt Indien auch aufholen will, stehen sich dort immer öfter Soldaten direkt gegenüber. 2020 gab es auch tatsächlich einen Clash zwischen Soldaten von beiden Seiten, wo auch mehrere Dutzend Inder, wahrscheinlich auch Chinesen, gestorben sind. Auch schon ein paar Jahre zuvor gab es da ähnliche Vorkommnisse. Das heißt, das ist sicher ein Brennpunkt, von dem wir in den nächsten Jahren immer mehr hören werden. Gleichzeitig vielleicht noch dazu erwähnt, muss aber sein, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den zwei Ländern ja trotzdem existieren. Das heißt, es ist eine recht schwierige oder eine Herausforderung für beide Länder und vor allem auch von indischer Seite, wie geht man mit diesem Nachbarn um?
Das heißt, zum Westen hin, hast du erklärt, gibt es eine Annäherung. Mit China ist es ziemlich kompliziert. Wie sehen denn die Beziehungen zwischen Indien und Russland aus? Also speziell auch die Position, die Indien im Ukraine-Krieg einnimmt.
Ja, das ist sicher eines der großen Themen, die in den vergangenen Monaten für viele Fragezeichen gesorgt haben, sagen wir mal so. Indien hat den Krieg in der Ukraine nie verurteilt. Es hat sich über die letzten Monate immer wieder grundsätzlich dagegen geäußert, dass es zu der Gewalt in der Ukraine kommt. Modi zum Beispiel hat im September Putin ermahnt, dass jetzt nicht die Zeit für Krieg ist, aber wirklich verurteilt hat es den Krieg nie. Und das lässt sich wiederum darin begründen, dass Indien schon seit vielen Jahrzehnten sehr enge bzw. gute Wirtschaftsbeziehungen zu Russland pflegt, gerade was die Rüstungsindustrie betrifft. Und da kann man vielleicht wieder zu dem zurückschauen, was wir eingangs gesprochen haben über den Multilateralismus, dass Indien nicht in einer Situation ist, in der man gewisse Kommunikationskanäle bzw. bestimmte Beziehungen kappen will.
Um nochmal auf diese blockfreie Rolle von Indien zurückzukommen, ist es tatsächlich noch so, dass sich Indien mehr oder weniger aus diesem Spiel der Supermächte sozusagen etwas raushält? Oder ist Indien mittlerweile eigentlich selbst eine Supermacht, die da eine vergleichbare Rolle spielt zu eben den USA, Russland, China?
Ja, das ist die große Frage, die wir in den nächsten Jahren sicher ganz oft stellen müssen und werden. Indien will auf jeden Fall eine Form von Großmachtstellung einnehmen. Allein wenn man sich anschaut, dass Indien zum Beispiel schon seit langem fordert, einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat zu bekommen. Das hat bisher eigentlich am Veto von China ist bisher gescheitert. Aber Indien ist auf jeden Fall auf einem Weg, wo es eine viel größere Rolle global spielen will und auch schon tut. Und wie schon gesagt, es tut es ganz oft in einer viel stilleren und zurückhaltenderen Form, als man das vielleicht von anderen Großmächten gewohnt ist.
Alles andere als zurückhaltend ist die wirtschaftliche Entwicklung von Indien. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Kollegen Andras Sigidwari aus dem Standard-Wirtschaftsressort. Davor machen wir eine kurze Pause, bleiben Sie aber dran. Anas Avatal, hier schon mal vielen Dank für diese politische Einordnung.
Vielen lieben Dank, hat mich auch sehr gefreut.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber.
Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.
Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul.
Und zerlegen die neueste Marvel-Serie.
Wenn nötig.
Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
Andras Sigidwari, du berichtest im Standard über Wirtschaftsthemen und warst auch vor kurzem in Indien, um dich eben speziell mit der wirtschaftlichen Entwicklung dort zu beschäftigen. Wir haben vorher schon China angesprochen, das in den vergangenen Jahren ja eine unvergleichliche Aufholjagd hingelegt hat. Ist denn die Entwicklung in Indien eine ähnliche?
Ja, also eigentlich schon und ziemlich spektakulär. Mir war das von außen noch gar nicht so bewusst, bis ich dort war. Darum war auch diese Reise eigentlich so ein interessantes und lehrreiches Erlebnis. Ich meine, die Zahlen sind einfach beeindruckend, nicht? Also Indien ist im vergangenen Jahr um über 6% gewachsen, war damit auch unter den großen Industrie- und Schwellenländern schon das zweitschnellst wachsende Land. Und in den kommenden 2 Jahren geht es genau in diesem Tempo weiter, also mit deutlich über 6%. Und da gibt es eine Reihe von wirklich atemberaubenden Zahlen, dass allein dieses Wachstum, dieses Hohe seit einigen Jahren hat dazu geführt, dass es eine Oxford-Studie, die sagt, dass 400 Millionen Menschen aus dieser extremsten Form der Armut eigentlich entkommen sind. Wir haben mit einem indischen Think Tank-Experten im Energiesektor gesprochen, der gesagt hat, noch vor 20 Jahren hatten fast 40% der Haushalte, etwas weniger, aber circa 40% keinen Zugang zu Strom. Heute sind es noch 1%. Also das ist innerhalb von wenigen Jahren wirklich spektakulär. Dann noch eine andere Zahl. Habe ich in einer alten Standardgeschichte noch bei uns gefunden, dass vor 10 Jahren gab es auf 1000 Kinder unter 5 Jahren sind noch in Indien weit über 50 gestorben, 56 vor dem 5. Lebensjahr. Das hat sich mehr als halbiert. Ist natürlich immer noch, und das ist wahrscheinlich der zweite Teil dieser Geschichte, weit weg. Also während es in Indien etwas über 20 Tote gibt, sind es in Österreich 4 oder 5. Es gibt in Indien immer noch über 200 Millionen Menschen, die bitterarm sind. Und wenn man durch Delhi spaziert oder durch Vororte, dann ist es natürlich auch in quirligen Gegenden, wo sich viel tut, ist das natürlich eine Form von Leben, wie wahrscheinlich Westeuropäer sich das einfach nicht vorstellen können, weil es immer noch wahnsinnig arm ist, weil es immer noch sehr wenig Zugang zu bestimmten Gütern oder Autos. Ein großer Teil der Bevölkerung ist immer noch außen vor. Aber es tut sich viel. Es ist ein wahnsinnig spektakulärer Wachstum. Indien ist auch zur 5. größten Volkswirtschaft aufgestiegen, hat also die ehemalige Kolonialmacht, das Vereinigte Königreich, überholt. Auch das ist eigentlich beachtlich und will auch weiter vor. Also das Ziel ist, in den kommenden Jahrzehnten eigentlich zur großen Nummer 3 hinter den USA und dann auch China aufzusteigen.
Du hast mir vorher aber erzählt, dass dieses enorme Wachstum auch mit gewissen Abhängigkeiten einhergeht, speziell gegenüber Russland. Was hat es damit denn auf sich?
Ja, also das war vielleicht auch eine der interessantesten, lehrreichsten Erfahrungen, nicht? Wir in Europa reden ja eigentlich, es ist seit jetzt Monaten natürlich fokussiert aus gutem Grund auf diesen Krieg in der Ukraine und auf den russischen Überfall. In Indien, aus der indischen Wahrnehmung, ist das halt ein Krieg, wie viele andere auch, der weit weg ist und eigentlich relativ wenig interessiert. Also ich habe da bei einer Konferenz mit einem indischen Banker gesprochen und irgendwann habe ich ihn gefragt, wie ist das eigentlich, wie viel wird eigentlich hier über den Krieg diskutiert? Und er hat gemeint, entschuldigen Sie, meinen jetzt den Krieg in der Ukraine? Und das war so, dass man da überhaupt noch nachfragen muss. Aber das ist dort so, das ist eine ganz andere Sicht. Auch bei Diskussionen dort nehmen auch russische Politiker teil und man will auch diese Sicht gleichberechtigt hören mit der ukrainischen. Und die Abhängigkeiten, die gibt es im Ölsektor. Also die indischen Politiker, deren Auftritte ich dort gesehen habe auf dieser Konferenz, sagen, Russland ist ein jahrzehntealter Freund, wir denken uns da gar nicht zu distanzieren. Und Indien ist zum größten Einkäufer von russischem Öl geworden. Also hat sich ver-14-facht innerhalb eines Jahres, das ist schon erstaunlich und ist bei weitem jetzt der größte Abnehmer von relativ günstigem russischem Öl.
Wenn wir nochmal dieses Wachstum uns etwas genauer ansehen, welche Felder sind denn in Indien gerade besonders stark in der Entwicklung?
Nun, also einerseits gibt es einen sehr großen, auch staatlich angetriebenen Bereich, große Infrastrukturprojekte. Wenn man mit Indern dort redet oder auch mit dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten, hört man immer, man muss ein bisschen aufpassen, was davon wirklich realisiert wird. Aber es wird sehr viel investiert in die Erneuerung der Eisenbahn. Autobahnen werden gebaut, Straßen werden gebaut. Es gibt auch eine Reihe von, das ist natürlich für Österreich dann immer interessant, Seilbahnprojekten, die dort also vor allem touristische oder den öffentlichen Verkehr ersetzen oder erweitern wollen, wo auch österreichische Unternehmen mitnaschen. Also das ist ein großer Wachstumsmotor, Infrastruktur. Ein zweiter riesiger Wachstumsmotor ist sicher Elektrizität. Also das ist ja fast unglaublich. Also ich habe mich dort getroffen mit einem Think Tank-Experten, der gemeint hat, bis 2030 muss Indien seine Kapazitäten, also der Bedarf ist so groß, dass Indien die Stromproduktion innerhalb von jetzt 7 Jahren verdoppeln muss. Also das ist ja noch einmal in Indien da quasi aufstellen, was die Stromerzeugung alleine betrifft. Das ist natürlich ein riesiges Wachstumsfeld. Es sind auch gar nicht nur klassische Kohlekraftwerke, sondern man versucht auch sehr stark in erneuerbare Energien zu gehen, auch wenn das natürlich im Gesamtmix nur ein Anteil ist. Ein weiterer großer Bereich ist sicher die IT-Industrie. Das ist aber schon etwas länger. Das ist schon seit den Jahrtausendwende so, dass das ein großer Bereich ist. Pharma ist ein Riesenbereich. Indien ist ein gewaltiger Pharma-Exporteur, hat sich innerhalb von wenigen Jahren verdoppelt. Und was jetzt Indien versucht, ist auch klassische Industrie einfach anzuziehen. Also mehr Industrieproduktion, nicht nur für diesen riesigen Binnenmarkt, sondern auch für den Export, so ein bisschen wie China. Es gibt jetzt auch schon einen Begriff, den der Economist vor kurzem eingeführt hat, den ich ganz lustig finde. Old Asia, also Alternative Asia, das sind also Länder, die versuchen auch von China Unternehmen, die stark in China produzieren, zusätzliche Investitionen von diesen westlichen Firmen bei sich anzuziehen. Das ist eben Indien zum Beispiel oder Bangladesch auch, weil eben auch die Spannungen zwischen dem Westen, zwischen den USA, zwischen Europa und China zunehmen und man sich da positionieren will als Alternative, als westliche Alternative zu China.
Dieses starke Wirtschaftswachstum in Indien und generell die Rolle, die sich Indien da in der Weltwirtschaft erspielt, wird die unterschätzt?
Also ich glaube schon, das ist ja ein Land, wo auch viele so, ich sage jetzt mal, westliche Beobachter, wie ich davor eher so im Kopf hatten, auch na gut, Indien, das ist irgendwie ein Armenhaus und wenn man über Aufstieg und Aspiration spricht, eher China und nicht auf Indien gekommen wäre. Aber das ist eben, bis sozusagen diese veränderte Dynamik ankommt, ich glaube, das dauert immer ein bisschen. Also ja, es wird unterschätzt. Zugleich eben der Hinweis, dass der Weg noch wahnsinnig weit ist, nicht? Also wenn Indien jetzt zur fünftgrößten Volkswirtschaft aufsteigt, ist das natürlich deshalb, weil so wahnsinnig viele, nicht 1,4 Milliarden Menschen dort leben. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf, wenn man sich die mal anschaut, so Kaufkraft bereinigt, dann sind das in Indien etwa 9.000 International Dollar oder Dollar einfach, sagen wir. In China sind es 23.000 Dollar pro Kopf und in Österreich 70.000. Also das sind doch völlig andere Dimensionen. Also da ist noch ein wahnsinnig weiter Weg. Oder Indien zum Beispiel, Anteil an den globalen Exporten ist gerade aktuell gerade einmal 2%. In Österreich sind es 1% mit unseren 9 Millionen Einwohnern. Also es ist aufstrebend, aber zugleich eben sozial, wie zum Beispiel, dass jeder fünfte Mensch unter 25 Inder ist. Das ist dann schon erstaunlich.
Und Indien entwickelt sich ja auch gerade in Bereichen rasend schnell, die wahnsinnig zukunftsträchtig sind. Den IT-Bereich hast du schon angesprochen. Ist das eine Aufholjagd, bei der Indien den Westen bzw. auch Österreich in näherer Zukunft einfach auch abhängen könnte?
Also ich glaube, internationalen Handel oder Beziehungen immer auch so als Konkurrenzverhältnis zu verstehen, ist etwas, was Donald Trump gern macht. Das ist in Wahrheit ja oft Bereiche, wo man gegenseitig profitieren kann, wenn es von beiden Seiten gut angelegt ist. Indien hat übrigens auch weiterhin sehr hohe Schutzzölle gegen bestimmte Importe, also schützt sich auch, schottet sich auch zum Teil noch ab. Das ist aber wahrscheinlich, wenn man das mit internationalen Erfahrungen vergleicht, gar nicht unklug, haben ja auch andere Länder immer gemacht, wie Südkorea und China, solange sie noch in den Anfangsstadien ihrer Industrialisierung waren. Das macht eben auch China. Aber es gibt schon Bereiche, wo es erstaunlich ist, zum Beispiel, wo es mich überrascht hat, es gibt in Indien ein riesiges Zahlungssystem, das über Handy funktioniert und Apps. Es gibt mehrere, also ich glaube 7 Milliarden, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, 7 Milliarden Zahlungen jedes Monat. Also man kann bei jedem Tuk-Tuk-Fahrer im Prinzip mit dieser App bezahlen. Und das ist natürlich auch gegenüber Österreich nicht, wo die Leute noch immer an jeder Kasse gern die Cent abzählen, eine ganz andere Dimension an, würde ich jetzt sagen, Modernität.
Was denkst du denn, wie sich die Situation im wirtschaftlich so aufstrebenden Indien in den nächsten Jahren entwickeln wird? Also welche Möglichkeiten und Probleme kommen auf das Land zu?
Ich bin natürlich nicht jetzt der Indien-Experte mit jahrzehntelangem Einblick, aber ich glaube, es gibt so interessante Fragen. Eines zum Beispiel eben diese gewaltige Elektrifizierung. Nicht, das hängt ja auch damit uns zusammen, wenn es um die Erreichung der Pariser Klimaziele geht. Sie sind auch dort hinten nach, also sie haben sehr ambitionierte Pläne, bauen aber deutlich langsamer ihr erneuerbaren Netz aus als gedacht. Und natürlich, wenn da ein zweites Indien hingestellt wird und gleichzeitig müssen wir den Ausstoß an CO2 reduzieren, um diese Pariser Klimaziele zu erreichen. Und die Inder sagen wahrscheinlich mit einigem Mann recht, das sollen halt vor allem die Europäer oder die schon industrialisierten Länder machen, ist das natürlich eine gewaltige Herausforderung, wo ich mich einfach frage, okay, wie wird sich das weiterentwickeln? Geht dann Europa und die USA voran und die Inder übernehmen irgendwann die Technologie oder kann man diese Ziele ohnehin vergessen, weil ein Land wie Indien jetzt einfach wächst und den Ausstoß, sie bauen ja auch Kohlekraftwerke, um dieses Strombedarf abdecken zu können und nicht anhand dieser Größe einfach geht es da wahrscheinlich nicht um ein oder zwei Kohlekraftwerke. Also wie kommt man das in eine Reihe? Das Land steht ja auch vor gewaltigen Herausforderungen, nicht allein wenn man in Delhi aussteigt, die Luft, also ist ja unglaublich schlecht an Abgasen, also auch da ist ein gewaltiger Bedarf an Erneuerung, der gegeben ist. Und es gibt ja auch große Probleme oder Herausforderungen. Indien importiert zum Beispiel wahnsinnig viel, hat ein recht hohes Leistungsbilanzdefizit, also sie importieren immer noch deutlich mehr, als sie ausführen. Sie sind eigentlich auch relativ hoch verschuldet, die Inflation ist hoch, jetzt steigen auch in vielen Ländern einfach die Zinsen aufgrund der hohen Inflation, was natürlich gerade für so Schwellenländer, die fremdes Kapital brauchen, oft ein Risiko ist. Also ich glaube, es ist nicht klar, wie das auf kurze Sicht weitergeht, aber auf lange Sicht, wenn es dieses Wachstum und diese recht interessanten neuen wirtschaftlichen Mix aufrechterhalten kann, dann glaube ich, ist das ein ganz guter Weg.
Ja, wer noch mehr von dir zu Indien und der wirtschaftlichen Lage dort erfahren will, dem können wir die dieswöchige Wochenendausgabe des Standard empfehlen. Darin gibt es einen Schwerpunkt zu Indien. Vielen Dank, Andras Sigidwari, dass du das hier für uns nochmal zusammengefasst hast.
Gerne und bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder mit dieser Wochenendfolge von Thema des Tages. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns immer über eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns hören und natürlich, wenn Sie uns dort auch abonnieren. Das hilft uns sehr, ebenso wie ein Standard-Abo. Und wenn Sie Anregungen oder vielleicht auch Feedback für uns haben, eine E-Mail an podcast@derstandard.at. Außerdem haben wir heute noch einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria ist eine Reihe gestartet zur Operation Luxor. Da geht es um die größte Ermittlungsaktion der vergangenen Jahrzehnte, in der die Muslimbruderschaft ins Auge gefasst wurde, während ein Attentäter in Wien unbemerkt einen Anschlag planen konnte. Alles dazu in Inside Austria, überall wo es Podcasts gibt. Thema des Tages hören Sie dann am Montag wieder mit meinem Kollegen Tobias Holub. Bis dahin schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.